Der Weltraum ist mein Zuhause. Ein Ort voller Wunder und Abenteuer. Mit meinen Freunden Hubert und Efi reise ich durch das All. Mein Name ist Rick Future. Und dies sind unsere Reisen im Sternenlicht. Obelisk. Ich massierte nervös meine Hände. Es war eine gefühlte Ewigkeit her, seit wir den letzten bezahlten Job an Land gezogen hatten, und möglicherweise war das Gespräch, das uns jetzt bevorstand, die Antwort auf unsere Gebete. »Okay«, sagte Efi, »die Verbindung steht.« Wir sahen gespannt zu, wie die Projektion den Hauptschirm der Brücke füllte. »Tausend Grüße, Rick Future«, sagte der Otarier namens Questlor und neigte das Haupt mit der weißen Mähne. Ich hatte noch nie einen Vertreter seiner Spezies von Angesicht zu Angesicht gesehen. Otarier waren, wie ich feststellte, ein ziemlich beeindruckender Anblick. Löwenartige, von silbergrauem Samtfell bedeckte Unterkörper, fast humanoide Oberkörper und feingeschnittene Gesichter mit riesigen, sonnengelben Augen. Dank des Fels und des warmen Klimas ihrer Heimatwelt hatte diese Spezies es wohl nicht nötig, sich mit Kleidung abzugeben. Stattdessen trug Questlor eine Unmenge an Armreifen, Amuletten und juwelenbesetzten Gürteln, die von seinem nicht unbeträchtlichen Wohlstand kündeten. »Ich bin erfreut, endlich Ihre Bekanntschaft zu machen«, schnurrte er. Durch die kristallene Wand hinter ihm konnte man in einen weitläufigen Garten blicken, in dem sich junge weibliche Otarier mit einem Beispiel amüsierten. »Das Vergnügen liegt ganz auf unserer Seite«, sagte ich. »Das sind Hubert und Miss Efi, natürlich.« Questlor zeigte seine Fangzähne. »War das ein Lächeln?« »Kalu Twisch hat mir viel von Ihnen erzählt.« Ich nickte. »Der gute alte Twisch. Durch ihn war dieser Kontakt überhaupt erst zustande gekommen. Es war einige Monate her, dass wir auf der Skurios-Werft angedockt hatten, die von Twisk geleitet wurde. Als der alte Grabuk erfuhr, dass wir öfter als Freelancer für den intergalaktischen Sicherheitsdienst tätig waren, hatte er uns angeheuert, um seine geliebte Tochter nach Hause zu holen, nachdem diese in die Fänge einer Sekte namens Fahler Stern geraten war. Eine Tempelinfiltration und mehrere Lasergefechte später hatten wir den Sprössling wohlbehalten bei Twisk abgeliefert, und dieser hatte sich sehr erkenntlich dafür gezeigt. Als Efi dann vor kurzem unser altes Kundennetzwerk nach neuen Jobs durchforstet hatte, hatte sich Twisk wieder bei uns gemeldet und uns an seinen Kumpel Questlor verwiesen, der möglicherweise einen sehr lukrativen Auftrag für uns habe. »Womit können wir Ihnen helfen, Mr. Questlor?«, fragte ich. »Haben Sie vielleicht auch Schwierigkeiten mit einem entlaufenen Verwandten?« »Oh nein, nichts dergleichen.« Der Otarier schüttelte das mähnengekrönte Haupt. »Es geht um eine etwas materiellere Angelegenheit. Soweit ich weiß, befinden Sie sich gerade im Venlis-Sektor. Ist das korrekt?« »Sehr korrekt sogar.« »Ausgezeichnet. Sehen Sie, nicht weit von Ihrem gegenwärtigen Standort entfernt gibt es ein verlassenes System abseits der Sternwege. Es hat nicht einmal einen Namen, nur eine Kennnummer. Es handelt sich um ein System mit 7 Planeten. Der 3. davon ist bewohnt, für mich allerdings nicht von Belang. Dafür interessiert mich der äußerste Planet des Systems. Eine unbewohnte Sphäre aus Erz und Stein. Hubert rümpfte die Nase. Und was ist daran so besonders? Questlor legte die prankengleichen Hände zusammen. Vor kurzem hat ein Navigationsfehler einen befreundeten Frachtkapitän an den Rand dieses Systems verschlagen. Er hatte wenig Zeit oder Verlangen, sich umzusehen, doch im Vorbeifliegen registrierten seine Instrumente ein sonderbares Gebilde auf der Oberfläche des 7. Planeten. Das einzige Artefakt weit und breit, ein Obelisk aus Stein, versehen mit Reihen von Glyphen. Ich möchte dieses Artefakt gerne in Augenschein nehmen, aber sehen Sie, Reisen sind mir verhasst. Verstehe, sagte ich. Sie hätten das Ding gern an die Türschwelle geliefert. Exakt. Efi legte den Kopf schräg. Aber was interessiert Sie an diesem Obelisken so sehr? Wie Sie vielleicht wissen, sagte Questlor, verdiene ich mein Geld mit dem Kauf und Verkauf seltener Kunstgegenstände aus der gesamten Galaxis. Exotische Artefakte, Jahrtausende alte Kuriositäten. Sie müssen verstehen, der 3. Planet des Systems ist bewohnt, aber er hat meines Wissens niemals eine Raumfahrttechnologie hervorgebracht, die es geschafft hätte, bis zum äußeren Planeten vorzudringen. Und da er abseits der galaktischen Verkehrsrouten liegt, ist es unwahrscheinlich, dass es eine andere bekannte Kultur dorthin verschlagen hat. Zumal nur, um ein solches Artefakt zu produzieren. Der Obelisk ist also ein Mysterium. Eines, für das nicht wenige meiner Kunden sich sehr interessieren dürften. Bringen Sie mir dieses Artefakt, Rick Future. Und ich zahle Ihnen 7.000 Galax bei Lieferung. 8.000, wenn dies innerhalb der nächsten 3 Standardtage geschieht. Ich hätte beinahe durch die Zähne gepfiffen. Das war ein Haufen Geld für das bloße Umherkutschieren einer Steinsäule. Aber Questlor schien die Kohle zu haben. Gut für ihn und wie es aussah, auch für uns. Ich spähte zu Efi und Hubert. Beide nickten, als wollten sie sagen, sehen wir uns das Ding mal an. Wir sind im Geschäft, sagte ich. Wieder bleckte Questlor die Fangzähne. Er sah zufrieden aus. Ich bin hoch erfreut, das zu hören, Rick Future. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Seine Projektion erlosch. Ich drehte mich zu meinen Freunden um. 8.000 Galax, Leute. Leicht verdientes Geld, würde ich sagen. Abwarten. Hubert verschränkte mürrisch die Arme. Das letzte Mal, als wir für jemanden eine Antiquität von der verlassenen Welt besorgen sollten, hat das für mich mit einer durchschossenen Lunge geendet. Da konnte ich ihm leider nicht widersprechen. Kurz darauf hatte ich Questlors Koordinaten in den Navi-Computer der Eric gefüttert und wir sprangen in den Hyperraum. Während wir von einem Hypertunnel zum nächsten jagten, hatte sich Efi für uns schlau gelesen. Es gab wenig im Netz über das System zu finden, sagte sie. Deswegen habe ich beim Sicherheitsdienst ein paar Informationen abgefragt. Das ist der 3. Planet. Efi zauberte uns die Projektion einer düsteren Welt mit schmutzigen Ozeanen und kargen Landmassen auf den Schirm. Ein Großteil der Landmassen lag unter Schichten aus Schnee und Permafrost begraben.
»Sieht nach einer Eiszeit aus«, sagte Hubert.
Es war deutlich, dass er an seine eigene, bitterkalte Heimatwelt dachte.
»Ein nuklearer Winter«, erklärte Efi. »Vor etwa 200 Standardjahren gab es einen weltweiten Atomkrieg, bei dem die 3 großen Nationen des Planeten versucht haben, sich gegenseitig zu vernichten.« Ich rieb mir mein Kinnbärtchen.
»Gab es Überlebende?«
Efi nickte. »Ja, jedoch nur wenige Millionen von einstmals 2 Milliarden. Sie leben in einer neuen Steinzeit, abseits der verstrahlten Ruinen der alten Städte. Von der früheren Technik sind nur noch Wracks übrig, die keiner mehr versteht. Ihr Orbit ist voll von ausgebrannten Komm- und Überwachungssatelliten, die mit schöner Regelmäßigkeit auf dem Planeten krachen. Die Bewohner waren den Terranern übrigens gar nicht so unähnlich hier. Efi projizierte ein neues Bild auf den Schirm. Es zeigte ein aufrecht gehendes Wesen, das an einen haarlosen Gorilla erinnerte, mit weisen, aber irgendwie traurigen Augen. Hätte mir jemand gesagt, dass es sich um einen rasierten Urmenschen handelte, hätte ich es ohne große Schwierigkeiten geglaubt. »Ist irgendwo verzeichnet, ob Sie je Kontakt mit anderen Zivilisationen hatten?«, fragte ich. »Nein«, sagte Efi, »es sieht nicht danach aus.« Ich betrachtete die Projektion des ruinierten Planeten. »Das hätten auch wir sein können«, murmelte ich. Hubert drehte sich zu mir um. »Soll heißen?« Vor dem Erstkontakt mit den Fordianern ist die Erde auch immer wieder an einer hausgemachten Atomkatastrophe vorbeigeschlettert. Es hat nicht viel gefehlt und wir hätten uns auch in die Steinzeit zurückgebombt. Die ewigen Kriege haben das Budget für die Weltraumforschung aufgefressen. Es gab eine Zeit, als es so aussah, als würde die Menschheit ihre Wiege niemals verlassen und stattdessen mit ihr untergehen. Ich dachte daran, dass die Erde trotz allem als leblose Schlackekugel geendet hatte. So als wäre das immer ihr Schicksal gewesen. Von dem Moment an, als der erste Mensch das Licht der Welt erblickt hatte. Nein. Was sind wir wieder optimistisch heute, Future? Wie dem auch sei, meinte Hubert. Wir sind so gut wie da. Bereithalten für den Eintritt in den Normalraum. Als die Eric aus dem Hyperraum sprang, lag der siebte Planet direkt vor uns. Wie Questlor gesagt hatte, war es eine Sphäre aus grauem Fels, mit einem Kern aus Eisenerz und anderen Schwermetallen. Leopardenflecken aus gefrorenem Wasser, Stickstoff und Methan tüpfelten die Oberfläche, gepaart mit den Kraternarben von Meteoriten, die aus der Ortschen Wolke des Systems stammten. Efi rief uns die Scannerdaten auf den Hauptschirm. Ein Äquatordurchmesser von knapp 4700 Klicks und eine Oberflächenschwerkraft von 0,39 G. Keine nennenswerte Atmosphäre. Und der Obelisk? Fragte ich. Das Magnetfeld und die Metalle in der Kruste stören den Scanner, aber ich glaube, ich habe ihn gefunden. Hier, in der Nähe des Nordpols. Sie zoomte die Aufnahme auf den Schirm. Der Obelisk wirkte wie ein Fremdkörper in der schattigen Landschaft. Das einzige Zeichen, dass jemals etwas oder jemand diesen Planeten betreten hatte. Hubert rieb sich das Ohr. »Und? Können wir das Teil raufstrahlen, Pippi?« Efi prüfte die Anzeigen. »Molekulare Dichte und Masse sind zwar hart an der Grenze, aber der Transporter müsste es hinkriegen. Allerdings ist der Obelisk Teil der Planetenoberfläche, genau wie Questlor gesagt hat. Wir müssten erst runter und ihn freischneiden.« Ich muss gestehen, das kam mir nicht ungelegen. Schon seit unser Auftraggeber uns von dem geheimnisvollen Obelisken erzählt hatte, wollte ich ihn mit eigenen Augen sehen. »Okay«, sagte ich, »die Eric soll das Ding schon mal anpeilen und den Transporter bereithalten. In der Zwischenzeit schlüpfen wir in die Anzüge und strahlen uns selbst runter.« Huberts Brummen machte klar, was er davon hielt. »Zieh dich nicht so, Kumpel.« Ich klopfte ihm auf die Schulter. »Denk einfach an die Kohle.« Bunte Flecken tanzten für einige Sekunden vor meinen Augen, als wir auf dem Planeten materialisierten, nur wenige Dutzend Meter vom Objekt unserer Begierde entfernt. Aus nächster Nähe wirkte diese Welt noch viel trostloser als aus dem All. Ein zerschrundenes Panorama mit einem viel zu nahen, zerklüfteten Horizont. Jenseits davon gähnte links, rechts, vor uns und hinter uns ein Abgrund vollkommener Schwärze, gesprenkelt mit ein paar schwächlichen Sternen. Ich sah die Positionslichter der Eric im Orbit dahinziehen. Die Sonne des Systems war ein stecknadelgroßer Fleck, weit, weit entfernt. Wir näherten uns dem Obelisken, Hubert und ich eingehüllt in unsere Raumanzüge, während Efis glänzender Körper die Konstellationen über uns spiegelte. Die niedrige Schwerkraft gestattete uns Flohhüpfer durch den Staub, der in trägen Schwaden aufwallte. Dann ragte sie direkt vor uns auf. Eine sechseckige Säule aus Stein, 3 Meter hoch und spitz zulaufend. Rings um ihre Basis verteilten sich grobe und feine Gesteinssplitter. Anscheinend stammten sie von dem Feld, aus dem der Obelisk geschlagen oder geschnitten worden war. Unsere Lampen fielen auf die Symbole, die in seine Oberfläche eingraviert worden waren. Sie waren sehr fein gearbeitet, wie mit einem Laserschneider, und verliefen reihum in einer Spirale von der Spitze aus bis zur Basis. Mit ein bisschen Fantasie sahen sie fast aus wie altägyptische Hieroglyphen. Sie zeigten zweibeinige Lebewesen mit 2 Armen, ganz ähnlich dem nackten Gorilla, den Efi uns vorhin gezeigt hatte. Wir umkreisten den Obelisken und folgten der Geschichte, die die Hieroglyphen erzählten. Zuerst zeigten sie die Wesen in Höhlen, dann mit Speer und Bogen auf der Jagd nach riesenhaften gehörnten Tieren. Dann weitere ihrer Artgenossen, erst in klobigen Rüstungen und mit Schwertern in den Händen, dann auf großen Segelschiffen, wie sie es auch auf der Erde gegeben hatte. Ich sah große Zahnräder, die Schlote von Fabriken und Darstellungen von Maschinen, die nur Raketen sein konnten, primitive Weltraumfahrzeuge. Sie bildeten das Ende der Geschichte, den Höhepunkt ihrer Entwicklung. Ein gerührtes Lächeln erschien auf meinen Lippen. Sie waren uns, ich meine den Taranern, tatsächlich sehr ähnlich gewesen.
»Diese Strichmännchen«, ertönte Huberts Stimme über mein Helm kommen, »das sind die Typen vom 3. Planeten, oder sehe ich das falsch?«
»Es sieht zumindest so aus«, sagte ich.
»Okay, aber wenn die nie von ihrer Welt runtergekommen sind, wer hat sie dann hier in Stein verewigt?«
»Vielleicht hat irgendeine andere Spezies hier einen kurzen Zwischenstopp gemacht«, bot Efi an. Auch sie kommunizierte über Funk. Hubert gab ein wenig überzeugtes Brummen von sich.
»Und warum haben Sie sich die Mühe gemacht, das Ding zu meißeln, Püppi? Ich meine, von den Einheimischen wird's bestimmt keiner zu sehen kriegen.«
»Vielleicht haben die Erbauer gehofft, dass sie es irgendwann schaffen«, überlegte ich laut, völlig eingenommen von dem Rätsel, das dieser Obelisk darstellte. Oder ihnen war einfach nur langweilig. »Es gibt noch eine andere Erklärung.« Efi betrachtete das Display ihres Scanners. »Ich messe etwas im Staub, gut einen halben Klick von hier. Ich kann es nicht genau erfassen, aber ich würde sagen, es gibt hier noch ein anderes Objekt.«
Hubert und ich wechselten einen Blick.
»In welcher Richtung?«, fragte ich. Efi deutete mit dem Finger. »Dann nichts wie hin«, sagte ich und hüpfte wie mit 7 Meilenstiefeln los, dicht gefolgt von den beiden anderen.
Ich hörte mein Herz pochen. Uralte Hinterlassenschaften, geheimnisvolle Völker, sie hatten mich immer gefesselt, seit mein Vater mir damals von den Abenteuern erzählt hatte, die er draußen in den Weiten des Kosmos erlebt hatte. Nicht lange und ein Meteoritenkrater klaffte vor uns, gut 12 Meter breit und vielleicht 3 tief. Er war mit grauem Staub und Geröll gefüllt. Daraus ragte ein kegelförmiges Objekt aus stumpfem Metall hervor, vielleicht halb so groß wie das Shuttle der Eric. Die Hülle war zerkratzt und verbeult. Halb verblichene Schriftzeichen waren darauf zu erkennen, ebenso eine ovale Panzertür, aber keine Fenster. Wir sahen abgebrochene Antennen und die Überreste von Aggregaten, deren Zweck ich nicht mal vermuten konnte. Trotzdem erkannte ich den Sinn und Zweck dieses Dings sofort. Eine Raumkapsel, wie die alten Modelle von der Erde.
»Ich messe Rückstände eines chemischen Antriebs«, meldete Efi. »Aber er ist lange erloschen. Dieses Ding muss seit Jahrhunderten hier stehen.«
Ich konnte nicht an mich halten und näherte mich der Kapsel, mit Babyschritten, um in der niedrigen Schwerkraft nicht plötzlich abzuheben. Ich kletterte ungelenk über den Kraterrand und watete durch kniehohen Staub, bis ich meine behandschuhte Rechte auf den Griff der Tür legte. Wie zu erwarten, bewegte sie sich keinen Millimeter. Sie musste von innen verriegelt sein.
»Efi, wenn du so freundlich wärst.«
»Gerne.«
Sie aktivierte den Augenlaser und schweißte die Tür auf. Ein Ruck, und sie fiel mir halb entgegen. Ich ließ sie in den Staub gleiten und beleuchtete das Innere der Kapsel.
Der Strahl meiner Leuchte schälte zwei Wesen aus der Dunkelheit. Sie lagen dicht beieinander auf Pilotenliegen, umgeben von Instrumenten, Konsolen und erloschenen Bildschirmen. Die dicken Raumanzüge, in die sie eingehüllt waren, erinnerten an primitive Rüstungen mit kugelförmigen Helmen. Durch die transparenten Visiere waren ihre Gesichter zu sehen. Die haarlose Haut zu Pergament verschrumpelt, die Augen lange ausgetrocknet, mumifiziert. Doch es waren unverkennbar Bewohner des dritten Planeten gewesen. Ruhet in Frieden, murmelte ich. Ich erschrak, als plötzlich Hubert neben mir stand. Ich hatte ihn nicht kommen hören. Oh, machte er nach einem Blick in die Kapsel. Evi war bei ihm. Ein mitfühlender Ausdruck legte sich auf ihr Gesicht, als sie sah, was wir sahen. Ich ließ meine Lampe durch die Kapsel gleiten. Ihr Strahl fiel auf etwas, das wie ein klobiges Energiegewehr aussah. Es lag vor den Mumien auf den Boden. Ich griff danach, untersuchte es. Jetzt weiß ich es. Hubert drehte seinen Helm in meine Richtung. Was weißt du? Ich hob meinen Fund auf. Das hier war mal ein Laserschneider. Mit diesem Ding haben sie den Obelisken aus dem Fels geschnitten. Vielleicht mit einer vorprogrammierten Matrix. Ich dachte an die letzten Bilder auf der Steinsäule, die primitiven Raketen. Jetzt ergab alles einen Sinn. Kurz vor dem Atomkrieg hatten sie eine frühe Weltraumtechnik. Primitiv nach unseren Maßstäben, aber für sie war es der Höhepunkt ihrer Technologie. Und sie haben es bis hierher geschafft, bis an den Rand ihres Systems. Ich sah zu den mumifizierten Astronauten und dachte an die ersten Weltraumprogramme der Erde. Vostok, Apollo, Challenger und dutzende andere. Menschen eingesperrt in Blechbüchsen ohne künstliche Schwerkraft, mit begrenztem Sauerstoff und grauenhafter Kommtechnik, die reinsten Todesfallen. Wie Spielzeugmodelle im Vergleich zu den einfachsten Raumschiffen von heute. Und trotzdem waren sie hinausgezogen, um das Wissen der Menschheit zu erweitern, um zu sehen, was jenseits des Himmels lag, um nach den Sternen zu greifen. Genau wie diese Wesen hier. Sie hatten ihr Leben gegeben, um hierher zu kommen. Ein ehrfürchtiger Schauer lief mir über den Rücken. Elvis und Christus, murmelte ich. So primitive Tech, und sie haben es bis hierher geschafft. Und vielleicht sogar noch weiter. Aber nicht in dieser Kiste, brummte Hubert. Sie müssen ein Schiff gehabt haben, das sie nach hier draußen gebracht hat. Evi nickte. Das klingt wahrscheinlich. Aber warum sind sie dann damit nicht zurückgeflogen? Hubert zuckte mit den Achseln. Technisches Versagen vielleicht. Irgendeine Katastrophe an Bord, was weiß ich. Vielleicht gab es auch nie einen Weg zurück, sagte ich. Vielleicht ist das Schiff irgendwo dort draußen und treibt mit leeren Treibstofftanks durch das System. Und sie wussten, dass sie hier stranden würden. Aber das haben sie in Kauf genommen. Aber wofür? Fragte Evi. Um hier zu sein, sagte ich. Um als Erster einen Fuß auf diese Welt zu setzen. Und um den Obelisken hier zu lassen. Als Denkmal. Hubert ließ ein skeptisches Brummen vernehmen. Ich sah ihm an, dass er Schwierigkeiten hatte, das nachzuvollziehen. Kein Wunder. Die Golvonen waren seit 15.000 Jahren in der Milchstraße unterwegs. Sie hatten die Ursprünge ihrer eigenen Raumfahrt wahrscheinlich längst vergessen. Für sie war der nächste Spiralarm nur einen Katzensprung entfernt. Aber für diese Wesen hier? Was für ein Kampf musste es für sie gewesen sein? Was für Opfer hatte es ihnen abverlangt? Und das alles nur, um eine Botschaft zu hinterlassen. Wir waren hier. Wir haben es geschafft. Alles ist möglich. Ich blickte hinauf in die allumfassende Schwärze. Bei all unserer Technik war es leicht zu vergessen, was für ein lebensfeindlicher Ort das All sein konnte. Wie unendlich groß die Entfernungen zwischen den Systemen waren, ohne den Zugang zum Hyperraum. Mein Blick fiel wieder auf die toten Sternfahrer. Aber ihr habt euch davon nicht einschüchtern lassen. Wahrscheinlich hat es euch nur noch weiter angespornt. Ich hoffe, es hat euch Frieden gegeben, als es für euch zu Ende ging. Doch ihr Opfer war umsonst gewesen. Die Kultur, für die sie ihr Leben gegeben hatten, existierte nicht länger. Und wahrscheinlich gab es niemanden mehr auf ihrer Welt, der sich an sie erinnerte. Der Gedanke machte mein Herz schwer.
Okay, Hubert klopfte gegen die Hülle der Raumkapsel. Vielleicht kriegen wir für die Küste hier noch ein paar Galax extra. Lasst uns jetzt den Steinphallus da drüben losschneiden und dann...
Nein, sagte ich. Das können wir nicht machen.
Seine Ohren zuckten im Helm. Was? Wieso nicht?
Das wäre... Ich weiß nicht, ich käme mir vor wie ein Grabräuber.
Bitte, was?
Hubert, diese Wesen haben alles geopfert, um hierher zu kommen.
Ist das meine Schuld?
Nein, aber...
Mann, du wärst doch jetzt nicht etwa abergläubisch.
Hubert zeigte zur offenen Tür der Kapsel.
Meinst du, die Jungs hier werden aus dem Grab auferstehen, nur weil wir ihre kleine Bastelarbeit mitgehen lassen? Blödsinn. Was ist dann dein Problem?
Wir... Ach verdammt, wie sollte ich es ihm erklären? Wir sind ihnen was schuldig. Er tippte sich an die Seite seines Helms.
Funktioniert deine Sauerstoffzufuhr nicht richtig?
Wir reisen von Welt zu Welt, sagte ich. Sogar zwischen den Galaxien, ohne wirklich ernsthaft darüber nachzudenken. Ich meine, dass wir das Wesen wie ihnen zu verdanken haben. Wesen, die ihren Tod in Kauf genommen haben, nur um ins All zu gelangen. Weil sie von einem Leben zwischen den Sternen geträumt haben. Vielleicht nicht für sich oder ihre Kinder, aber für ihr Volk. Irgendwann in ferner Zukunft. Ich holte tief Luft.
Schön und gut, räumte er ein. Und was nützt das diesen Dörrleichen da drin, wenn wir alles hier lassen? Ihr eigenes Volk hat sich fast weggebombt. Meinst du, die verschwenden auch nur einen Gedanken an irgendwelche Pioniere der Raumfahrt?
Nein, gab ich widerwillig zu. Aber vielleicht wird es Zeit, sie daran zu erinnern.
Wie meinst du das? Fragte Efi.
Ich setzte zu einer Antwort an, aber Hubert kam mir zuvor.
7000 Galax, Rick. 8000, wenn wir uns beeilen. Ich muss dir nicht sagen, dass das eine Menge Geld ist. Geld, das wir gut gebrauchen können, wie ich hinzufügen möchte. Ich habe keine Lust, das sausen zu lassen, nur weil du jetzt sentimental wärst.
Okay, lenkte ich frustriert ein, zur Kenntnis genommen. Efi, was sagst du?
Wir drehten uns ihr zu.
Hubert hat recht, sagte sie. Es ist eine Menge Geld. Und es wäre nett, zur Abwechslung mal ein kleines Polster auf dem Interkonto zu haben.
Danke, Pippi, sagte Hubert trocken.
Aber...
Kein Aber, verdammt nochmal!
Aber ich kann Ricks Standpunkt ebenso gut verstehen.
Bah, blökte Hubert. Was für eine Überraschung.
Efi sah mich an. Ich hätte auch ein schlechtes Gewissen, den Obelisken zu stehlen. Oder diese Raumkapseln mitzunehmen und sie einfach an den Meistbietenden zu verhökern.
Aha, brummte Hubert. Und was schlägst du stattdessen vor, Pippi? Unseren Kunden zu verprellen?
Nein. Ich glaube, ich habe eine Lösung, die uns, unserem Kunden und vielleicht sogar den Wesen auf dem dritten Planeten weiterhilft.
Sie lächelte. Und sie ist sogar ziemlich naheliegend.
Okay, sagte ich.
Du hast unsere ungeteilte Aufmerksamkeit.
Ein kurzer Abstecher zurück durch den Hyperraum und der dritte Planet des Systems lag direkt voraus, seine Atmosphäre von schweren Schneestürmen gepeitscht. Hubert ließ die Eric in einen tiefen Orbit über dem einzigen bewohnten Kontinent schwenken. Auf dieser Seite des Planeten herrschte Nacht. Eisige Tundren und gefrorene Wüsten zogen unter uns in der Dunkelheit dahin. Wenn es dort Niederlassungen gab, dann war von hier oben aus nichts von ihnen zu erkennen. Trotzdem würde jeder, der in dieser Nacht zum Himmel blickte, unser Schiff sehen. Wir hatten alle Positionslichter und die Außenbeleuchtung voll aufgedreht, sodass die Eric strahlte wie ein Weihnachtsbaum. Und wer sie sah, der würde bald alle anderen wecken, die noch schliefen, um ihm die neuen Gestirne zu zeigen. So zogen wir über dem Kontinent dahin, ein Leuchtfeuer zwischen den Sternen. Ich stellte mir vor, wie sich die Nachricht in Windeseile in den wenigen verbliebenen Dörfern verbreitete, wie in dieser Nacht Hunderttausende eingehüllt in Tierfelle zu dem fremden Schiff aufblickten, das auf Feuerschweifen über das Firmament zog. Einige von ihnen mussten glauben, der Himmel stürze ein,
anderen musste der Mund vor Staunen weit offen stehen. Bald lag das Herz des Kontinents unter uns, eine gemäßigte Klimazone, bedeckt von Wäldern aus tannenartigen Gewächsen. Winzige Lichtpünktchen verrieten, dass es nicht weit von hier in sämtlichen Richtungen größere Siedlungen gab. Da, dieser Hügel dort, auf der Lichtung. Ich tippte auf den Scan der Landschaft. Dort sieht es ganz gut aus. Hubert nickte und drosselte die Geschwindigkeit. Mit kreischenden Düsen blieb die Eric in 2000 Klicks Höhe punktgenau über dem Hügel stehen, der wie ein schneebedeckter Buckel über die umgebenden Bäume aufragte. Ich aktivierte den Transporter und verfolgte mit zufriedenem Lächeln auf dem Schirm, wie der Obelisk sich mit einem dramatischen Lichtblitz auf der Spitze des Hügels materialisierte. Ich stellte mir vor, wie die Bewohner des Planeten in Heerscharen zu diesem Hügel reisten, über dem der seltsame Himmelswagen zum Stehen gekommen war. Wie sie dort die Säule aus Stein entdeckten. Wie sie ihre Hieroglyphen untersuchten und verwundert feststellten, dass sie ein Produkt ihrer eigenen Zivilisation war. Aus einem besseren Zeitalter. Und vielleicht erinnerten sie sich an die Geschichten, die von Generation zu Generation weitergegeben worden waren. Geschichten über die alte Zivilisation vor dem Krieg. Vielleicht erinnerten sie sich an ihre Vorfahren und an die Opfer, die sie gebracht hatten. Daran, dass sie einst zu den Sternen aufgeblickt hatten und von dem Wunsch erfüllt gewesen waren, sie zu besuchen. Wenn sie je gewusst hatten, dass es andere raumfahrende Zivilisationen in den Weiten des Alls gab, dann hatte das Auftauchen der Eric sie wieder daran erinnert. Das All war nicht nur totes Vakuum, es gab Leben dort, Wesen, die ihnen wohlgesonnen waren. Vielleicht würden sie sich zusammenraufen, wieder als eine Spezies zu denken, ein Volk und von vorne anfangen. Möglicherweise kehrten sie irgendwann zum siebten Planeten zurück und entdeckten dort die beiden Pioniere in der Raumkapsel, die gestorben waren, um ihnen Hoffnung zu geben. Und vielleicht eines fernen Tages würden sie sich zu den anderen Völkern der Milchstraße gesellen und von ihnen mit offenen Armen empfangen werden. Ich wusste es nicht, aber ich war guter Dinge. Ich wünschte ihnen viel Glück, als die Eric den Orbit verließ und sich in den Hyperraum verabschiedete. Brummte Hubert mit verschränkten Armen. Vielleicht war die Idee doch gar nicht so blöde, Pippi. Sie zwinkerte ihm zu. Abwarten. Der beste Teil kommt ja noch. Gut anderthalb Tage später erreichten wir Otari. Ein enthusiastischer Questlor empfing uns in seiner palastgleichen Villa. Seine gelben Augen strahlten vor Glück, als Hubert auf Knopfdruck den Obelisken direkt in sein Arbeitszimmer strahlte. »Wunderschön«, murmelte der Antiquitätenhändler, während er auf vier Pfoten um die Säule herumtänzelte. »Eine wunderschöne Arbeit!« »Und völlig einzigartig«, behauptete ich, »der Höhepunkt einer untergegangenen Kultur.« Ein Ehrenmal der Sternenfahrt. Wunderschön! Questlo schien gar nicht aufhören zu können, den Obelisken anzufassen. Rick Future, ich stelle fest, mein Freund Kalu Twisk hat nicht übertrieben, als er ihre Dienste angepriesen hat. Meine Kunden werden begeistert sein. Hier! Er reichte mir einen Quetschep. 8000 Galax, wie vereinbart. Sie haben sich jeden Mekron verdient. Gern geschehen. Ich rieb mir den Nacken. Vielleicht können Sie uns bei Gelegenheit weiterempfehlen. Und wenn Sie nichts dagegen haben, lassen wir Sie jetzt mit Ihrem neuen Schmuckstück allein. Natürlich, natürlich, murmelte er, während er wieder den Obelisken betastete. Auf bald, meine Freunde. Puh, machte Hubert, als wir auf die Brücke der Eric zurückkehrten. Für einen Moment dachte ich schon, er haut uns das Ding um die Ohren. Ob er den Schwindel irgendwann bemerkt? Oder die Typen, an die er das Teil verkauft? Unwahrscheinlich, sagte ich. Nein, dafür war Efis Werk zu perfekt. Ich hatte mit beeindrucktem Grinsen zugesehen, wie sie das Original bis auf das letzte Molekül gescannt und anschließend mit Hilfe des Augenlasers eine Kopie aus dem gleichen Gestein geschnitten hatte. Questlo war glücklich, wir waren glücklich. Warum konnte nicht jeder Job so laufen? Also dann, sagte ich, wir haben wieder ordentlich Kohle auf der Bank, das Schiff ist voll funktionstauglich und wir haben keine dringenden Angelegenheiten.
Und was machen wir jetzt? Fragte Efi.
Etwas, das wir uns schon vor einer Ewigkeit verdient haben, sagte ich. Urlaub.